Teller von Sinnen, Olli Dittrich, Barbara Schöneberger, Sigal Donin und Bernhard Hoeker. So, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich sitze, das ist gut so. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hier ist Genial daneben. Schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Ich freue mich, dass Barbara wieder da ist. Wiegald, Olli, Frau von Sinnen.
Ja, da kann man nichts machen. Ich bin vertraglich hier.
Herr Hoeker ist auch wieder da. Es wird sehr interessant heute. Es wird auch sehr schwer. Und ich glaube, dass ihr euch heute sehr schwer tun.
Mal gucken. Jetzt die Nummer wieder.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die Fragen ja selber.
Ja, im Gegensatz zu den anderen Sendungen, die du bisher mit uns vorgestellt hast.
Genau, da improvisiert er.
Da macht er, denkt er sich dieselbe aus. Ja. Was er in seinem langen Leben, in seinem an unerschöpflichem Wissen aus seinem Geiste herausgräbt. Ja. Und der Eltern, ja, mach mal.
Man nennt ihn auch den Harry Potter des Altersheims. Mit der Brille jetzt. Das heißt Altersheims, oder?
Wie heißt es?
Des Altersheims.
Heimes, des Altersheimes.
Ist klar.
Und Inge Meisel war Hermine, oder was?
Frau Sinn, sind Sie soweit?
Ja, bitte. Völlig am Latte.
Schon Mühe, ja, genau.
Michael Esch wohnt in Koblenz, meine Damen und Herren.
Ja. Yeah.
Ich begrüße Sie, Michael. Schön, dass Sie uns zuschauen, zu Hause. Hier kommt Ihre Frage. Was ist ein Typengummi?
Ein Typengummi.
Das hat natürlich mit der Automechanik zu tun. Und da braucht man natürlich für jeden unterschiedlichen Autotyp braucht man einen unterschiedlichen Gummiaufsatz, um eben sogenannte Ringdichtungen, wo Vergaser auf Bremsseil trifft, zu verschrauben. Ja, frag mich so blöd, sehr dann kriegst du auch keine blöde Antwort.
Ich überlege gerade, ob so ein Auto fährt.
Ich war auf jeden Fall.
Das ist ja nicht mein Problem.
Wo ist die Ringdichtung? Bei wem?
Vergaser auf dieses Bremsseil. Das reißt ja häufig.
Bremsbacke.
Ja. Na, das fand ich zu anzüglich. Ich wollte lieber Seil sagen, sonst macht er wieder einen dreckigen Witz. So.
Tja. Aber sind wir denn bei Reifen? Bestimmte Reifen, Sommer, Regen, Reifen brauchen ein bestimmtes Typ von Gummi. Sind wir bei Reifen?
Eher nicht.
Nicht.
Dann sind wir eventuell bei einer Schreibmaschine oder dem, was der Schreibmaschine im Laufe der Jahrzehnte gefolgt hat oder ist. Also irgendwelche Buchstaben, möglicherweise kommt das aus dem Druckereiwesen, Offset-Druck, Typen, Buchstaben, irgendetwas, was das abfedert, so etwas in der Richtung.
Ich würde bei der Schreibmaschine bleiben.
Ja. Ich,
weil es so schön falsch ist, ja auch Herr Baller?
Weil es so schön richtig ist.
Ah, ja. Oh. Ja.
Maus im Mund zu, Frau Schöneberger, komm fliegen rein.
Ja, das ist doch aus Gummi, oder?
Also, Typengummi.
Ja.
Kennt ihr das?
Ist der Belag auf den Tasten einer Schreibmaschine?
Nee, die Typen, die Buchstaben sind
ja
sind Typen.
Genau.
Das sind die Typen.
Und damit, womit die mit der Tinte gegen das Papier knallen?
Das ist
die Auflage
des
Gummis.
Die Rolle ist aus Gummi.
Na, der
kennt ihr echt das Lied? Mein Kopf, der ist aus Gummi, er wackelt hin und her, als ob da drin kein einziger Knochen wäre. Wir sind aus Wein und tanzen einen Gummi. Das ist der neueste Hit.
So, dann war es richtig. Ist das die Rolle, auf die Typen draufschnalzen bei der Schreibmaschine?
Nein, wir sind bei Schreibmaschinen. Was ist eine Typen? Was sind Typen bei Schreibmaschinen?
Der Buchstabe selbst.
Soweit, so gut. Was ist ein Typengummi?
Die Vorform, in der das gegossen wird.
Falsch.
Nein, aber das ist das kleine Pinubbelchen sozusagen, was auf
Wie
der
heißt das?
Auf der Pinubbel, kannst aber auch Bämbelchen oder Bimmelchen sagen, wo was auf diesem
Frau Schöneberger, Sie müssen sich für eins entscheiden.
Auf diesem Aufschlags
Punkt, Aufschlagsgeschwindigkeit.
Also da ist praktisch der Buchstabe reingeschnitzt. Der ist aus Gummi.
Jetzt nehmen wir mal.
Es ist der Belag auf den Typen.
Nein.
Ist vielleicht hinter den Typen noch ein Gummibelag, um ihn abzudämpfen?
Damit
Weil ansonsten,
so
ich sehe bei so einer Maschine
hirr,
sich.
Hirr.
Sehe ich nur so ein.
Was?
Hirr.
Was ist denn die Rolle, die ist aus Gummi? Das habe ich schon gesagt. Die Rolle ist nicht. Aber also, okay,
du
was
hast
hat
bei meinem Onkel auch angefangen. Jetzt geht der mit dem Vogelbauer Milch holen. Jeden Morgen.
Und zwar, also, ich drücke auf die Taste einer Schreibmaschine. Das erste könnte sein, es ist einfach nur eine Gummiart, der Buchstabe auf der Tastatur in Gummiform, damit man nicht abrutscht, wenn man sehr schnell schreibt und es zum Beispiel regnet.
Hä?
Gut. Das wäre die, also, dann haben wir die mit dem Metallgriff, der eine Vorrichtung zieht oder schiebt.
Herr Balder, die ist auch nicht eingeschlafen.
Ja. Die dann an einem Hebel, der dann da draufhaut.
Also Schreibmaschine-Typen ist richtig. Was ist ein Typen-Gummi?
Ist das im Rücken der Typen? Du knallst die Typen ja aufs...
Hugo, wann hat man nicht das letzte Mal
als Typ bezeichnet? Du knallst ja die Typen auf Papier.
Ja.
Und dann schnalzen die ja zurück. Und damit die nicht ausleiern, die kleinen Stäbe, an denen die Typen sind, gibt es vielleicht im Rücken dieser Typen ein Gummi, wo die gemütlich hinten auflegen.
Ach so, hinten?
Ja klar, wenn die zurückfedern.
Nein.
Und das Gummi, was eben benannt wurde, nämlich dieses Rutschitschikapum,
Ich fand das Geräusch besser.
Die Rolle.
Ah, nun, wir wissen ja beide, was gemeint ist.
Nein.
Ist das vielleicht das Gummi, was die Type wieder zurückzieht, damit es nicht pum macht, sondern...
Jetzt haben wir noch ein Geräusch. Wie macht
das? Katsching! Katsching! Ist das... Ja, das finde ich gut, weil früher, also wir hatten jetzt mal so eine ganz alte Schreibmaschine. Und viele der...
Schreibmaschinen sind alle heute alt.
Herr Balder, was ist das? Haben Sie das Teil da?
Das putzt meine Brille.
Da hast du doch gerade eben erst reingeschnauzt.
Aber echt.
Typengummi.
Wie sieht denn das aus?
Nicht ablenken, Typengummi, ihr wisst es nicht.
Vielleicht kann man mit einem Gummi eben die Typen säubern, weil früher eben die Tinte vielleicht zu hart war. Und mit diesem Gummi konnte man das wie eine Art Radiergummi den Typen...
Richtige Antwort. So mag ich euch. So ist das gut, Frau Schöneberger. Die Buchstaben verdreckten mit der Zeit, waren nicht mehr sauber zu kriegen. Hier kam der Typengummi zum Einsatz. Eine gummiartige Knetmasse, der fest auf die Typen gedrückt wurde, wurde der Gummi dann wieder entfernt, blieben an ihm Staubpartikel und Farbreste hängen. Sehr gut.
Wie du bereits zu Beginn der Frage antizipiert hattest, würde ich sie lösen können. Aus anderen Gründen zwar, als du dachtest, aber...
Nein.
Egal.
Nein, ich habe nur daran gedacht.
Ja.
Ja. Michael, es tut mir leid.
Läuft da was zwischen euch? Ja. Oder wie ihr euch hier gegenseitig nett findet? Das ist so völlig...
Wieso?
Total
attisch. Ich werde doch wohl meine Gäste nett finden dürfen. Also fast alle.
So nett. Das ist eine sehr nette Art, wie du mir sagst, dass ich kein Gast bin.
Michael, es tut mir leid. Wir kommen gleich zur zweiten Frage. Pass auf, jetzt wird's interessant. Frau von Sinn, nur für Sie. Tim Dietrich wohnt in Wiel.
Oh, wie? Na gut, das ist um die Ecke von Gummersbach. Deswegen sprechen Sie.
Warum klebt auf zwei Etagen eines Gummersbacher Altenheims? Ja, ein schwarzes Quadrat auf dem Fußboden.
Was?
Ein schwarzes Quadrat?
Ich sag's nochmal, auch für unsere älteren Mitspieler.
Ja.
Warum klebt auf zwei Etagen eines Gummersbacher Altenheims ein schwarzes Quadrat auf dem Fußboden? Kleine Information, das Altenheim befindet sich in Gummersbach-Dieringhausen. Die beiden schwarzen quadratischen Aufkleber auf den Fußböden sind jeweils ein Quadratmeter groß. Warum? Auf zwei Etagen.
Das ist für Schachanfänger.
Altersheim.
Sehr gut.
Im Altersheim ist das nicht mehr so schwer.
Kann man vielleicht auf diesen, das war Gummi, sagten Sie, ne? Aus Gummi waren es. Quadrate. Aus Gummi?
Gummi habe ich nicht gesagt.
Ja, Gummi war, ja.
Gummi war vorher.
Aber die Quadraten stehen da auf. Die sind geklebt doch.
Es sind schwarze quadratische Aufkleber auf den Fußböden, jeweils ein Quadratmeter groß.
Aufkleber, ja, und jeweils ein Quadratmeter groß. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht aus einem Material sind, dass man da gut mit seinen Rollstühlen drehen kann.
Ach so.
Also, weil die polieren ja da gerne mal die Böden. Und dann, vielleicht ist das da so glatt, aber auf den Quadraten können die alten Herrschaften so auf dem Weg zum, wenn sie auf dem Weg zum Abendessen sind und festgestellt haben, sie haben die Zähne vergessen. Schnell doch mal.
Ich sage dazu aber jetzt nichts. Sie können ja mal überlegen, ob daran etwas Wahres sein könnte oder auch nicht. Denken Sie mal drüber nach. Wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder da. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Also Frau von Sinn meinte, Die älteren Herrschaften könnten sich auf diesem Quadrat, das sich dort auf zwei Etagen befindet, auf den Fußböden, besser drehen. Ich habe mal drüber nachgedacht während der Werbung. Man kann ja auch, ich meine, ist das nicht ein bisschen riskant?
Nee, das ist ja erstmal also, ein Experiment. In der dritten Etage geht's die ganze Zeit. Oh Mann, ich bin zu weit, wie komme ich wieder rum? Ich bin zu weit.
Aber das geht ja nicht. Das ist doch kein Stopp.
Das ist kein Stopp.
Das ist das? Das, ja, ich meine, das ist doch kein Rollstuhl jetzt.
Nein, das ist kein Rollstuhl.
Ja, das ist ein Stopp.
Das ist jemand, der einen Teebeutel in so einen Ding. Ja. Aber also. Apropos, ich glaube, diese Vierecke, die bedeuten, hier gibt's Karo-Kaffee. Oder? Was
finden Sie denn da an die Herrschaft? Ist das. Befinden sich genau über diesen Quadraten die Oberlichter, also zwei Fenster. Und sind das, ist das ein Material für Solar, mit Solarreflexionsgedönsrad, dass die tagsüber von der Sonne aufgeheizt werden und dann sparen die nachts Heizkosten?
Aber die im zweiten Stock.
Die alten Frauen dann da drauf, wenn sie Kreuzschmerzen haben. Du meinst ein überdimensionales ABC-Pflaster?
Nein.
Sind das Falltüren eventuell? Kostensenkung im Altersheim? Also dass plötzlich vielleicht, da schwupp, schwupp und da
wohnen,
wieder einer weg.
Vielleicht wohnen da ältere Leute, die nicht mehr so gut sehen können. Und deswegen, man kennt es ja aus Kaufhäusern, wenn man die Rolltreppe hochkommt, steht ein 1, ein 2 oder eine 3 fürs jeweilige Stockwerk. Vielleicht können die das, weil sie entweder Analphabeten sind oder wie heißt man, wenn man keine Zahlen lesen kann? An Numeristen sozusagen.
Ornithologen,
richtig. Oder sie sind schon so erblindet, dass sie eine kleine, filigran geschriebene Zahl nicht mehr erkennen könnten. Deswegen hat man vielleicht ein großes Quadrat gemacht, damit sie wissen, hier, ich wohne auf dem Stockwerk Quadrat.
Also ohne euch jetzt in die Irre führen zu wollen, obwohl ich das jetzt wohl zwangsläufig tun werde, bleibt mir nichts anderes übrig, als Herrn Boning zu sagen, diesen Gedanken nicht denn? Weiter, aber vielleicht mal anders zu sehen.
Welche Falltüre?
Sag ich euch nicht.
Die Notausgänge.
Den Gedanken mit der Falltür.
Falltür, ja.
Das sind die Notausgänge, weil man den alten Leuten ja nicht zumuten kann, diese kleinen Pläne zu lesen.
Ah, das sind Notrutschen. Im Brandfall kann man das öffnen und so, ja, bläst sich wie am Flugzeug. Aufblasbare Rutsche und dann werden die da vom Pfleger runtergeworfen.
Wenn das übereinander ist, dann ist ja, wenn die da oben das aufmachen, fallen die nur auf den schwarzen Fleck von dem Stockwerk drunter.
Ja,
und davon haben die sich der aber auch. Es ist vielleicht ein kosmischer Fluchtweg, ein schwarzes Loch.
Hat die auch schon gedacht.
Das könnte doch sein.
Ihr wisst gar nicht, wie nah ihr dran sein würdet, wenn ihr eure Denkweise etwas ändern würdet.
Es gibt doch Jack Lemmon. Wie heißt denn der Film?
Jakobs Zitrone.
Lastenaufzug Paris, Anfang des letzten Jahrhunderts. Lastenaufzüge, die in den Gehsteig eingebettet sind. Also der ganze Gehsteig lässt sich partiell in die Erde fahren.
Ist einer flog übers Kuckucksnest. Keine Ahnung, hat die gesagt.
Also das ist hier ja nur auf zwei Stockwerke.
Handelt es sich dabei um Punkte, wo man sich trifft im Falle eines Brandes? Dann sollen die da hingehen, so ein Sammelpunkt. Weil direkt daneben ist das Fenster, wo die Feuerwehr sofort mit der Leiter ran kann. Ist es vor einem Aufzug, damit die Leute wissen, dort ist der Aufzug, was zum Beispiel in einem Erdgeschoss nicht relevant ist?
Nächster Vorschlag.
Ist es vielleicht einfach nur so, weil es schöner aussieht?
Nächster Vorschlag.
Meeting Point.
Ist es vor dem Essraum?
Ist es vor den Treppen?
Nein.
Vom Essraum, vielleicht ein großes Stück Schwarzbrot.
Ist das eine Jetzt ist aber keine therapeutische Einrichtung oder so. Also das wird nicht aus Therapiegründen benutzt, sondern aus Sicherheitsgründen.
Ja.
So. Aha. Also, aha. Das ist eine Sollbruchstelle.
Bitte umfahren Sie diesen schwarzen Punkt. Ohne weitere Begründung.
Vielleicht ist es so, dass irgendwo zum Fenster rein so ein wahnsinnig heller Sonnenstrahl fällt und der würde die Leute blenden. Und deswegen hat man so molltonartige schwarze Flüssigkeit aufgetragen, um das so zu dämpfen.
Da kann man auch einfach nur einen Vorhang ziehen.
Ja, aber ist es denn wirklich vielleicht für die sehbehinderten
Zeichen?
Damen und
nicht
Herren?
Nicht für die Sehbehinderten.
Für die
auch nicht für die Dementkranken.
Doch.
Doch, es ist für die Dementkranken.
Ja.
Aber warum ein Vierecke?
Weil
warum
die sich keine Zahlen merken können.
Nee, weil die gehen nicht. Ach so, die laufen rum und bleiben automatisch stehen. Das ist gut. Weil sie haben eine Hemmschwelle, diesen Fleck aus irgendwelchen Gründen wieder
zu
verlassen.
Die denken, das ist ein Loch. Die denken, das ist eine Falltür. Und bleiben davor stehen und so spart man sich einen
Weil
Zaun.
Dahinter die Fluchttüren sind, richtig. Die nicht verschlossen sind. Richtig.
Richtig.
Ja! Ja! Super! Ja! Sehr gut. Ja! Sehr gut. Also, auf jeder Etage gibt es eine Fluchttür, die aus Sicherheitsgründen unverschlossen bleiben muss. Und damit die alten, verwirrten Herrschaften, die Demenzkranken, nicht unbeaufsichtigt diese Etage durch diese Fluchttüren verlassen können, hat man vor die Türen jeweils ein Quadrat aus schwarzer Folie geklebt. Und auf dem hellgrauen Fußboden wirken diese Aufkleber wie ein schwarzes, tiefes Loch, das diese älteren Herrschaften wirklich davon abhält, zu dieser Tür zu fahren, weil sie denken, das ist ein Loch, man fällt da rein.
Und gibt es dann nur Leute, die denken, das ist ein Loch?
In diesen beiden Stockwerken wahrscheinlich.
Die Armen, die da mal versucht haben, so einen Suizidversuch zu machen.
Tim, es tut mir leid. Es tut mir sehr, sehr leid, Tim, aber die Frage ist beantwortet worden.
Es gibt aber das kein ist ja Geld. Wirklich wie in einem Comic. Im Comic hat mir doch auch oft so, dass Leute... Ein rotes, ne, und dann ist das ein Loch, da fällt
Aber es scheint zu funktionieren. Unsere Ute hat mit dem Heim dort telefoniert und es funktioniert wirklich.
Wir haben zu Hause einen schwarzen Teppich im Keller, da bin ich noch nie reingegangen.
Wir werden uns alle einmal vor so einem Viereck wiederfinden. Und nicht erkennen. Was machst du denn?
Was machen Sie denn hier?
Boah, das ist, solange wir uns nicht in so einem Viereck wiederfinden, geht's ja noch. Ne? Mhm. Weiß man ja alles.
Ja.
Ja, meine Damen und Herren, bis jetzt haben wir noch kein Geld ausgegeben, aber es kann sich ändern. Wenn Sie eine schöne Frage zu Hause haben oder auch mehrere, können Sie uns die schicken. 50616 Köln ist unsere Postanschrift. Genial, daneben schreiben Sie einfach davor. Oder 01371820 unsere Rufnummer. Oder einfach eine E-Mail, fragen@genialdaneben.de. Wir gehen mal zu Birgit Rolke. Sie wohnt normalerweise in St. Augustin, sitzt aber heute irgendwo hier unter uns. Birgit, wo finden wir Sie denn hier? Birgit, wo sind Sie? Dort. Birgit, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, Birgit, es geht jetzt um 500 Euro für Sie. Bar auf die Hand. Ich stelle jetzt mal Ihre Frage und drücke Ihnen den Daumen. Also, Birgit möchte Folgendes wissen. Warum fand am 19. April 2007 in Bonn ein Nähkurs unter Polizeiaufsicht statt?
Ein Nähkurs?
Ein Nähkurs.
Unter Polizeiaufsicht.
Aber Dieter zur Reme wollte auch mal Socken stopfen lernen.
Vielleicht waren das Chirurgen, die das noch nicht so richtig drauf haben. Chirurgen.
Ja und?
Ja. Ja, wenn die das nicht richtig drauf haben, da wäre Polizeischutz schon nötig, wenn da so eine Herz-OP ansteht oder so.
Ist das,
da hilft auch keine Polizei mehr, glaube ich. In
nicht mehr, ne?
Nee, ist das Gefängnis?
Gefängnis wäre so mein erster
Gefängnis,
Gedanke.
Also so wie Tüten kleben quasi. Wo, ja. Was war das, Sockenstopfen?
Nähkurs.
Nähkurs, genau.
Nähkurs
und das muss halt beaufsichtigt werden, weil da erhöhte Fluchtgefahr besteht. Weil man sich ja auch mit den Nähnadeln...
Also es waren alles Strafgefangene, die da genäht haben?
Nein.
Hat man da den Schutzzaun fürs G8-Treffen gehäkelt?
Genäht.
Ja, das wäre nicht schlecht.
Geklöppelt,
mit dem Mund geklöppelt.
Natürlich.
Vielleicht werden da besonders teure Dinge hergestellt durch das Nähen. Also, was weiß ich, Geldscheine. Gibt es irgendwo auf der Welt genähte Geldscheine?
Ja.
Du hattest mal so einen Anzug, wo wir hier drauf waren.
Ja, ich hatte mal so einen Dollar. Anzug,
das
genau.
Sache, das war super.
Aus 1-Dollar-Noten, genau, der war sehr teuer.
Ja.
Was ist eigentlich aus dem geworden? Den habe ich lange nicht mehr gesehen.
Ja, den hat er geklaut. Den hat er sich aufgetrennt.
Aufgetrennt, auch nicht schlecht. Ja,
genau.
Was mich also, wundert, ist, dass es ein Nähkurs war. Das heißt, das haben Menschen gemacht, die es nicht konnten vorher.
Ein Nähkurs.
Im Nachhinein
ein
schon. Das heißt, es war jetzt nicht so was wie, man hat irgendwie Geld eingenäht, um es dann nach Bayern zu bringen, keine Ahnung wohin. Das macht mich so fett, das ist ein
Kopf. Vielleicht waren es Nadeln aus Gold. Mhm. Von einem Maharaja. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht teure Nähmaschinen, alte Nähmaschinen. Vielleicht galt der Kurs nicht den Leuten, die genäht haben, sondern den Geräten, mit denen genäht wurde.
Ja, das ist auch gut.
Also unter Polizeiaufsicht, weil die so wertvoll waren.
Ja.
Damit sie nicht geklaut wurden.
Wann war das?
In Bonn, am 19. April 2007.
So, wie wäre es denn, wenn der Polizist oder die Polizistin an sich, die haben eine Polizeiuniform und kommen gerne mal in eine Rangelei. Und dann halten sich die Probanden irgendwie fest an den Laschen, an den Knöpfen, an was weiß ich was. Und vielleicht war es einfach, um Steuergelder zu sparen, sollen die Polizisten und die Polizistinnen sich zu Hause hinsetzen und ihre Abzeichen, ihre Knöpfe, Sergeant, was immer die da alle so haben an ihren Uniformen, schön zu Hause annähen können, damit der Bund, der Steuerzahler, Geld spart.
Da sparen die tierisch Geld.
Das ist aber eine gute Idee.
Stimmt. Ja. Die Idee finde ich auch gut.
Nee.
Doch, wir finden die Idee alle gut, Herr Walder!
Sie müssen das ja nicht gut finden, aber man sollte das machen.
Ich finde sie auch klasse, aber so, die ist falsch.
So ist lieb.
Ja.
Ja.
So. Vielleicht hat es ja was mit den Polizisten und Polizistinnen zu tun, die eine Hundestaffel haben, also die Hunde, die Polizeihunde haben. Weil meine erste Assoziation bei Nekos war der Wolf und die sieben Geißlein. Aber wie sie dem nachher, wie sie die Geißlein befreit haben, ihm die Steine reingetan haben und mussten den Bauch wieder zunähen. Vielleicht sind das, war das also nicht ein Nähen im Sinne von Knöpfchen annähen, sondern schon eine Art chirurgischer Eingriff als Erstbehandlung für einen Polizeihund, der sich was kaputt gerissen hat.
Idee.
Ja, es, also, das ist eine schöne Sache. Ich glaube, ich ignoriere ihn. Das ist eine schöne Sache. Ich gucke gar nicht hin. Ich glaube, ich nehme ihn einfach gar nicht wahr. Es wird doch wieder alles völlig umsonst sein, Olli, du weißt es doch.
Ja, ich sag es.
Drogenfahndung.
Können wir was anderes nehmen?
Das ist aber nicht schlecht, tatsächlich.
Das ist ganz schlecht.
Also, das ist auch nur in Bonn gewesen, sonst
nicht. In Bonn,
nicht.
Ja.
Du bist ja Bonner,
ja,
weißt du?
Ja,
UNICEF, Telekom.
Ja, klar, ihr seid auch Bonner. Also, was wird in Bonn genäht?
Nichts.
Ihr seid dran. Ich habe keine Ahnung. Ist das ein Zeppelin? Ist der abgeschmiert? Und wir haben ihn zusammen geflickt.
Aber unser Polizeiaufsicht.
Ja, vielleicht hat das ja damit
nur mittelbar zu tun.
Gute Frage. Weltrekordversuch.
Sehr gute Frage.
Ja?
Schutz oder
Aufsicht? Polizeilicher Aufsicht oder polizeilichem Schutz?
Aufsicht. Unter Aufsicht.
Das heißt, da waren welche dabei. Folgender Vorschlag. Es handelt sich um einen Weltrekordversuch. Der längste und der größte Waschlappen-Teddybär.
Also,
das Ganze.
Ja, ich sag's euch jetzt. Es ist ja furchtbar.
Sag mal, es wird dröhnen.
Hallo?
Hört mal die Stimme an. Es wird ganz, ganz dröge. Mach mal weiter.
Das trifft jetzt sehr mein Komik-Set. Der größte. Waschlappen-Teddybär, der unter Polizeischutz sitzt.
Dort oben sitzt eine Dame, die hat die Sendung noch nie gesehen. Sie hat sie am letzten Wochenende für eine Viertelstunde gesehen. Jetzt wird sie auch wissen, warum.
Bitte können Sie erklären, dass ich zum ersten Mal auch an dem Geisteszustand vom Herrn Hohecker zweifle.
Wann war das nochmal?
Am 19. April.
War da ein Marathon oder sowas? War der Marathon dazu für dich in Bonn?
Es gibt ja einen Marathon.
Ja, das heißt, wir laufen mehrmals hin und her, weil so groß ist Bonn nicht.
Aber also, damit, ich sag's euch jetzt.
Ja.
Bei dem Nähkurs handelt es sich um einen ganz besonderen Nähkurs. Teilnehmer Seniorinnen. Genäht wurden Umhängetaschen, die sehr eng am Körper getragen werden können. Hintergrund, ältere Damen sind laut Polizeistatistik bevorzugte Opfer von Handtaschenräubern. Diese körpernahen Umhängetaschen bieten wenig Chancen für Langfinger. Damit die Seniorinnen mit Nadel und Faden auch alles richtig machen, war eine echte Kriminalhauptkommissarin vor Ort und stand mit Rat und Tat zur Seite. Und so kam es, dass am 19. April 2007 in Bonn ein Nähkurs unter polizeilicher Aufsicht stattfand.
Entschuldigung, ich darf noch mal fragen, die haben sich Handtaschen geklöppelt, die nah am Körper hängen, oder haben die sich die an die Röcke getackert? Die
wahrscheinlich beides. Wahrscheinlich super. Beides.
Das ist ja,
Birgit, 500 Euro. Gratulation. Sehr gut. Was es alles gibt, nicht? Aber so hätten wir nie etwas erfahren vom größten Waschlappen-Teddybär. Ja. Sagen Sie mal, Herr Hohecker, machen Sie das in Ihrer Freizeit?
Nein, ich muss.
Herr Hohecker, könnten Sie sich denn vorstellen, mir nach all den Jahren, die wir hier zusammen sitzen, mal so ein Waschlappen-Teddy zu machen?
Ich würde darüber nachdenken, aber. Ich könnte das, die gehen schnell, das mache ich. Ich bin bei irgendeiner Sendung mal so ein Waschlapp mitmacht, das wäre in der Sendung, das müsste gehen.
Ja.
Und ich muss kurz erklären, ich habe ja damals aktiv in der Bonner Jugendarbeit gearbeitet und wir haben jedes Jahr überlegt, Waschbären-Teddys für den Weihnachtsmarkt zu machen. Und deshalb ist für mich der Begriff Waschbären-Teddy.
Waschlappen.
Ja, entschuldigt bitte.
Ein Waschbären-Teddy.
Damen und Herren, es ist eingetreten.
Es gibt auch Waschbären-Teddys. Das sind nämlich Waschbären, die keine echten sind.
Wenn du bei Tiere suchen ein Zuhause auf.
Meine Damen und Herren, es ist das eingetreten, was ich immer befürchtet habe. Hoeker weiß nicht mehr, was er spricht. Das ist das Problem. Wir warten ab, wir harren aus. Wir kommen zur nächsten Frage. Wir gehen nach Bad Westernkotten.
Ja. Ja.
Bad Westernkotten, ohne Frau von Sinnen. Bad Westernkotten.
Wo ist das?
Dort wohnt Elmar Flöhr. Bad Westernkotten liegt in Nordrhein-Westfalen.
Okay.
Elmar Flöhr wohnt
sicher,
dort.
Es liegt in Arizona.
Und jetzt kommt's.
Arizona.
Jetzt kommt's. Jetzt hört euch die Frage von Elmar Flöhr aus Bad Westernkotten in aller Ruhe an. Und dann sagt mir die Antwort bitte.
Ja. Sehr gerne.
Was versteht man unter der Bratwurstformel?
Die Bratwurstformel.
Ja, formell.
Formel.
Die Bratwurstformel.
Die Bratwurstformel, die geht wie folgt. Die heißt, wenn man was richtig Gutes machen will, braucht man Haut und Füllung. Das bedeutet Haut plus Füllung.
Ist für mich eigentlich in dem Bereich, den ich gut finde. Sehr kryptisch, völlig sinnlos. Sehr gut, sehr gut.
Wie soll ich das jetzt verstehen?
Haut plus Füllung gleich gut, ist die ganze Formel. Ja.
Haut plus Füllung gleich gut.
Super, ja. Aber wenn ich was von Waschlappen-Teddys sage, ich hätte einen an der Klasse.
Ja. Vielleicht ist es eine Rennkart-Serie, wo die Autos aussehen wie Würste.
Ja, das ist gut, das gefällt mir.
Oder?
Das ist so die Formel 1 der Bratwurst. Ja. Sehr, sehr schön.
Man sagt die Antwort wäre soweit auch.
Als alte Bratwurst, ich möchte was sagen, Fetischistin. Ich gehe ja auf keinen Rummel, an keinen Weihnachtsmarktstand vorbei. Ja, ich sag jetzt immer Rummel, weil Herr Balder Kirmes nicht versteht.
Doch, ich verstehe Kirmes.
Man muss den Balder da abholen, wo er steht.
Ich gehe ja an keinem Thüringer Bratwurststand vorbei, ohne nicht mehr eine gute Bratwurst reinzupfeifen.
Jetzt die Frage, braucht man danach eine Spezialzahnpasta? Ich hatte mal eine Zahnpasta, die hieß irgendwie Formel Vademecum oder sowas. Und Bratwurstformel, ist das eine spezielle, leicht bräunliche Zahnpasta, die man aufträgt, um speziell diese Darmfetzen, die sich in den Zwischenräumen zwischen den Schneidezähnen einnisten können, herauszuschrubben?
Mit der Bratwurst. Ich hatte jetzt so eine andere. Meine Theorie ging mehr so in die Richtung Atü und Druck.
Ja.
Denn aber das Problem Atü bei einer Bratwurst, die du dir in diesem Brötchen holst.
Jetzt kommt's.
Davor hast du diese Pümpel, um den Senf auf diese Wurst.
Sehr gut.
Zu drücken.
Da kommt die Polizei. Atü, Atü. Oder? Das natürlich. Du musst kurz verwehren.
Sprechen, ja, dass das eben nicht funktioniert.
Natürlich.
Man kann mit diesen Rummelsenfspendern keine vernünftige Dosierung mit dem Senf auf einer Bratwurst herstellen.
Das stimmt.
Man versucht es Jahr für Jahr, Woche für Woche, Stunde für Stunde versuche ich immer wieder mit diesem und es macht aber immer und ich könnte die Wurst schon wegschmeißen. Ich muss danach den Senf mit einer Serviette auf der Wurst verschieben, damit ich nicht so viel Senf auf der Wurst habe.
Ja.
Ja, ist es doch so. Es ist doch so.
Ja, jetzt müssen wir mal.
Aber jetzt zurück zur Formel.
Ja, man muss. Und jetzt.
Zurück zur Formel.
Man muss auch mal die Gelegenheit haben, sowas hier zu sagen.
Wo denn sonst soll man über sowas sprechen?
Jetzt ist der Spender noch mal.
Der Senfspender.
Aber jetzt ist es an der Zeit, das Ganze mal auf wissenschaftliches Niveau
zu bringen. Absolut, wir wollen eine Antwort haben.
Denn die Frage ist ja, wo lässt sich denn jetzt das Bratwurstprinzip?
Nee, die Formel.
Erstmal nur das Prinzip, in zum Beispiel die Volkswirtschaft zu übertragen.
Das
wie groß
Prinzip
muss Bratwurst der Druck sein, mit dem das Bratbrett in den Darm eingefüllt wird, ohne dass es platzt? Sprich, ja, um wie vieles muss die Geldmenge erhöht werden, ohne eine Inflation zu erzeugen? Und jetzt kommst du.
Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das nehmen wir.
Also ich würde es nicht nehmen.
Was?
Ich würde es nicht nehmen.
Okay. Aber wieso? Würste platzen doch häufig und dann ist es sehr unschön.
Genau,
und deswegen ist die Formel eben erforderlich, um die Dicke des Darms zu messen, damit man weiß, wie dick muss der Darm sein, dass die Wurst da reinpasst.
Aber ich glaube, dass das nicht Bratwurstformel heißt.
Sind wir jetzt doch in der industriellen Herstellung von Kondomen angelangt?
Nein.
Ich bin da hingekommen, ohne dahin zu wollen.
Ja, genau.
Wir reden über Volkswirtschaft.
Ihr habt ja über das Thema bis jetzt noch nicht gesprochen.
Was, Kondome?
Doch, am Anfang, Typengummi.
Das war eine andere Frage. Was? Das war eine völlig andere Frage.
Ja, ach so, ja, schon nah dran. Ja, ja.
Ich bin momentan bei der Bratwurstfolge.
Jetzt nimm doch mal den Hohecker dran.
Vielleicht ist es einfach die Konsistenz des richtigen Öls, das gebraucht wird, um eine Wurst knackig braun werden zu lassen.
Das wäre aber dann eher die Ölformel anstatt der Bratwurstformel.
Vielleicht haben das so viele Leute nicht richtig geschrieben und haben dann Bratwurst genommen als Wort.
Oder das Verhältnis zwischen Unter- und Oberhitze.
Oder zwischen uns beiden.
Das ist gut. Wir sind beim Schönheitschirurgen.
Wo sind wir?
Beim Schönheitschirurgen. Die Bratwurstformel ist...
Wenn dir die eine annäht, oder was?
Nee. Wenn du Lippen zu heftig unterspritzt, hast du die Bratwurstlippen.
Wir nennen keine Namen.
Chiara, oh.
Keine Namen.
Mach mal nicht, oder was? Wieso kennst du die privat, oder was?
Nein.
Die hießen früher Schlauch, das war die Schlauchbootformel, früher. Jetzt heißt es Bratwurstformel.
Ja.
Früher war es Schlauchboot, da war das doch zum
Aufpumpen. Kannst du mal gucken, ob der Holger transpiriert oder ob es noch geht?
Geht wunderbar.
Ist okay. So. Er ist ja jetzt lange genug abgekühlt.
Genau. Jetzt aber.
Ich wollte nur sagen, dass ich keine Ahnung
habe. Das wäre krass.
Doch, ja. Die Bratwurstformel. Die Bratwurst ist ja unter den Lebensmitteln vielleicht als ein Lebensmittel einzuordnen, was schnell herzustellen ist. Also die Kurzform eines Gerichtes. Vielleicht ist eine Bratwurstformel in der Mathematik eine Formel, die nicht exakt...
In der Mathematik?
Mathematik.
In der Mathike, das ist früher gewesen, mein Griechen.
Habe ich Mathematik gesagt?
Ja. Mathematik? Egal.
Auf jeden Fall in der Rechenlehre. Vielleicht... Ist das dort eine Formel, die zwar nicht exakt, aber doch ausreichend nah genug ein bestimmtes Ergebnis beschreibt? Also so eine Art von Pi mal Daumen oder so etwas?
In der Mathematik nicht.
Aber in der Architektur?
Ah, in der Architektur nicht.
Sind wir im Schaukelstuhlbau? Weil Schaukelstuhl hat ja unten diese...
Das ist gut.
Diese Dinger zum Hin- und Herwerfen. Die Kufen beim Schaukelstuhl, die haben ja nun eindeutig Bratwurstform. Die sind meistens sogar braun. So, und wenn es jetzt sehr, sehr heiß wird, dann platzt ja die Bratwurst. Und das muss eben auch berücksichtigt werden bei der Herstellung von Schaukelstühlen, dass die Kufen nicht platzen.
Es hat was mit dem Platzen zu tun, ja.
Siehste mal, sag ich ja. Es handelt sich dabei um die Temperatur von Würsten in der Pfanne. Und zwar bei der Herstellung von Herden, Fetten oder Pfannen. Pui. Gibt es ein bestimmtes Verhältnis von Temperatur, Zeit und Wurst, wann die Wurst platzt? Oder und das ist bei der Herstellung relevant, um bestimmte Grenzwerte einzuhalten, um sie als Bratwurst und nicht als Brühwurst zu bezeichnen.
Sind wir denn jetzt bei Reifen?
Kleine Sekunde. Nein, nein.
Doch, es gibt ja Autos, die haben statt Reifen Bratwürste. Sag ich jetzt einfach mal so.
Aber wir waren doch gerade irgendwo, wo wir fast schon nah waren. Und zwar, als du sagtest, sind wir da, da sagte er nein, aber wir waren nah dran.
Aber dann sagte ich ja und er sagte nein.
Stimmt.
Und
sie dahinten
sagte auch, ja, aber woraufhin er dann wieder nein sagt.
Das hatte ich vergessen.
Zwischendurch mal gar nichts gesagt, vielleicht war ich da ja auch näher dran.
Naja, aber eine Formel, irgendwas platzt ab einem bestimmten, einer bestimmten Temperatur.
Ich sag's euch.
Oder Konsistenz?
Druck.
Astronaut.
Ja, und Katze Maus.
Es geht um den Druck, den die Pelle aushält.
Astronaut.
Ihr könnt über mich lachen um eine Waschbären, aber ich hab eine Idee.
Waschlappenbären.
Ihr habt aber auch über die Waschbären gelacht.
Jetzt sag.
Es beschreibt den Druck, den die Pelle einer Wurst aushält.
Falsch, ich sag's euch jetzt. Also. Mit der Bratwurstformel kommen Ingenieursstudenten in Berührung. Ingenieursstudenten. Und zwar dann, wenn in der Vorlesung die Berechnung der Umfangsspannung von Rohren dran ist. Diese Spannung verändert sich, wenn der Innendruck in einem Rohr steigt. Wenn der Innendruck zu hoch ist, geht das Rohr kaputt. Und der Riss, der dann entsteht, verläuft immer in Längsrichtung, wie bei einer Bratwurst, die zu lange auf dem Grill gelegen hat. Bratwürste platzen immer nur längs, nie quer. Und das ist bei Rohren genauso. Deswegen spricht man in diesem Zusammenhang von der sogenannten Bratwurstformel beim Ingenieurwesen.
Gut.
Jedenfalls, wenn man studiert. Ja, sehr schön.
Aber auch
Elmar Flöhr, 500 Euro für Sie. Gratulation. So. Meine Damen und Herren, das sind wir wieder. Wir gehen nach Niedersachsen. Wir gehen nach Oldendorf. Dort wohnt Karl-Heinz Hees, den ich sehr herzlich jetzt zu Hause begrüße. Ich hoffe, dass er uns zuschaut. Karl-Heinz, Ihre Frage ist dran. Hier kommt sie. Karl-Heinz möchte wissen, was ist eine Berichtigungskammer?
Berichtigungskammer?
Berichtigungskammer.
Dunkelkammer, Fotografie,
Als es Computer noch nicht gab, da wurden ja trotzdem doch durchaus mal Korrekturen an Gesichtsknochen oder Busengrößen durchgeführt. Und das machte man dann mit Retuschen in der Berichtigungskammer. Ich leg mich fest.
Okay, falsch.
Ja, irgendwie so, wenn die Sekretärin sich verschrieben hat,
dann geht die in die Kammer und berichtigt.
Dann sagt der Chef, du gehst jetzt in die Berichtigungskammer und machst das.
Ich komme gleich nach.
Genau. Dann muss sie in die Kammer gehen. Das ist eine ganz ernste Sache.
Natürlich.
Und wer dahin muss, der schämt sich auch sehr.
Also, er kriegt auch so eine Eselsmütze auf.
Es ist ja auch in der Berichtigungskammer schon so manches Kind entstanden. Ne?
Ja, genau. Ich gehe mal ganz kurz gut gelaunt ins Insektenreich. Denn im Insektenreich hat ja der Borkenkäfer oder wer auch immer auch die Rammelkammer. So, ich gehe also davon aus, dass es diese Berichtigungskammer im Insektenreich gibt. Wahrscheinlich ist das das Loch, wo der Specht auch wohnt. Und wenn es zu einer Überpopulation von Raupen, Käfern, Insekten kommt, dann ist das ein sehr brutal, aber die kommen in die Berichtigungskammer, dann kommt der Specht, njam, 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 isst die auf und die Insektenpopulation ist wieder im ökologischen Gleichgewicht.
Da muss der aber ganz schön viel essen, damit eine ganze Population ins Gleichgewicht
kommt. Was sagen wir dazu?
Das ist falsch.
Das ist richtig.
Vielleicht ist es so etwas Ähnliches wie die Handelskammer.
Die Handelskammer?
Ja.
Industrie- und Handelskammer?
Ja, vielleicht ist es ja irgendeine, wie auch immer, juristische Einrichtung und nicht ein Kasten oder ein Gebäude, sondern einfach eine Behörde, irgendwie etwas, wo zum Beispiel irgendwelche Urteile nochmal überprüft werden, so etwas.
Man spricht ja auch bei Gericht von Kammer, nicht?
Genau.
Die dritte Kammer des vierten Senates oder
so
ähnlich.
Ach so, eine Revisionskammer.
In diesem Zusammenhang sehr, sehr schön gedacht jetzt auch.
Ist das ein altertümlicher Ausdruck, zum Beispiel im Zusammenhang mit Würsteräuchern?
Denn du kommst nicht ganz runter davon.
Wenn
ihr
mit
diesen Würsten jetzt von eben.
Nein, ach so, wegen den Würsten.
Diese Würste.
Nein, aber oder etwas, was nachreifen kann. Oder was man aufbewahren kann oder was besondere Temperatur hat. Etwas zu berichtigen in der Ernte.
Ich bin bei so einer Fließbandgeschichte. Da wird irgendwas hergestellt.
Da
zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Brillengestelle oder irgendwas. So, und die werden jetzt irgendwie hergestellt, fahren über so ein Fließband, kommen in die sogenannte Berichtigungskammer. Dort werden Fehler aussortiert und über ein elektronisches, digitales Unterdruckverfahren, deshalb das Wort Kammer, werden die dann so ausgerichtet, dass sie für den nachfolgenden Produktionsprozess den optimale Ausrichtung und Voraussetzungen mitbringen.
Das ist soweit Quatsch jetzt.
Und es hat auch mit Tauchsport zu tun. Ne?
Tauchsport würde ich, also nein, da bin ich auch ganz innerlich dagegen schon.
Ich hatte als Kind ja Keuchhusten, da kann man in, wie war denn das, so eine, wie hieß denn das? Die Berichtigungskammer hieß das.
Nein,
das hat man gemacht.
Wie hieß denn das, Klimakammer oder so?
Gekeucht und gehustet.
Das ist eine Dekompressionskammer.
Aber das ist dasselbe wie beim Tauchen, oder?
Ja, das ist Tauchen.
Ja, das ist beim Tauchen. Aber Tauchen sind wir ja nicht, haben wir ja gerade gehört.
Wo sind wir denn?
Eine Berichtigung ist ja etwas wieder was wie auch immer sich verändert, falsch gelaufen, sonst was wieder hergestellt wird.
Richtig.
Genau.
Jetzt müsste man überlegen, ob es vielleicht etwas, was hergestellt wird, was falsch hergestellt wird, irgendwelche fehlerhaften Ausgaben von irgendetwas, was dann auch wiederum automatisch in irgendeiner Kiste, in einem Gerät, in einer Maschine dann wieder.
Aber wir sind nicht im industriellen Fertigungsprozess,
Nein,
oder?
Sind wir nicht.
Sind wir aber wahnsinnig eben ein bisschen zutraulich, als ich sagte, altertümlich? Sind wir also eventuell bei Kammerzofen?
Ich war überhaupt nicht zutraulich. Das sah nur so aus.
Bei Kammerzofen?
Kammerzofen oder bei Kammermusik. Also,
Nee, wir waren mal in der Gerichtskammer, aber das haben wir ja auch schon. Ja,
das haben Sie doch auch schon weggeschmissen.
Sofort.
Wie wäre es denn mit so Sachen wie Strom, Wasser, Wind?
Das wäre ganz schlecht.
Genau, lassen wir die doch mal weg, die Sachen.
Wo wird denn sonst berichtet?
Diktate. Diktate werden auch.
Der war gut, Herr Baller.
Sport, Spiel, Spannung.
Ja, hieß meine Sendung.
Ja,
eine möglichst unterhaltsame Sendung mit Klaus Havenstein.
Und Sammy Drechsel, der hat den Sport gemacht damals.
Also, ich versuche verzweifelt ein bisschen einzugrenzen, in welche Richtung man denken könnte. Hat das was mit Sport zu tun, Herr Baller?
Ach, eher nicht.
Mit Natur? Mit vielleicht gezieltem Züchten von etwas?
Was soll man denn gezielt züchten?
Rosen.
Und was ist die Berichtungskammer?
Sagen Sie einfach ja und nein. Bausteine erden? Erziehung und Wissenschaft.
Ja, hier sind alle gerade durch.
Ja, irgendwann sagt
also
er ja.
Glaspapier, Keramik. Ich werde es einmal sagen. Ihr seid ganz Ihr seid ganz weit weg.
Schnell noch ein kleines Kaninchen.
Ich hab's ja, das ist auch kein Kaninchen. Ich zeig euch mal was.
Das ist die Berichtigung.
Oh, nein, aber nein.
Das ist ein handelsübliches Gewicht. Oh. Zum Beispiel Wochenmarkt ist das im Einsatz. So ein Gewicht muss alle 4 Jahre zum Eichamt, also vom Eichamt überprüft werden, ob es wirklich so schwer ist, wie es sein soll. Also hier zum Beispiel steht jetzt drauf 2 Kilo. Und jetzt muss man gucken, ist das jetzt richtig schwer oder nicht. Auch durch Benutzung, Abrieb und so weiter wird so ein Gewicht natürlich leichter im Laufe der. Und dann gibt es hier oben die Berichtigungskammer. Und da kann man zum Beispiel Schrotkugeln reinfüllen. Okay. So lange, bis das wieder 2 Kilo hat.
Das ist toll. Ja. Sagen wir mal, das ist super. Jetzt 2 Kilo.
Das sind 2 Kilo.
Das können Sie einfach so hochheben. Das sieht bei Ihnen so leicht aus.
Bei einer leeren Besichtigungskammer ist das
Berichtigungskammer. Besichtigungskammer wäre auch nicht
Besichtigungskammer.
Stell dir mal vor, es gäbe so ein großes Gewicht, dass man da reinklettern könnte, um die mal von innen anzuschauen. Dann wäre es auch eine Besichtigungskammer.
Wie dem auch sei, ihr habt es nicht gewusst. Karl-Heinz Hees aus Oldendorf, 500 Euro. Voll. Gratulation.
Toll. Sehr gut.
Super. Schaffen wir noch. Viel Zeit haben wir nicht mehr, aber die schaffen wir noch. Alexander Götz wohnt in Schisslitz, das liegt in Bayern. Und Alexander Götz möchte wissen, was ist ein Hordenschüttler?
Hordenschüttler. Oh. Käfer.
Käfer, ja, würde ich auch sagen.
Wo lebt der? Wenn es einer wäre, wo würde der leben?
Der lebt in raufenden Käferhorden. Und der schüttelt immer den Kopf und sagt, da mache ich nicht mit.
Der schüttelt immer den Kopf und sagt, ich bin kein Käfer, nein.
Vielleicht ist es ein Gerät bei der Apfelernte oder wie auch immer, der schüttelt Horden von Äpfeln durch.
Es ist ein Gerät, aber nicht bei der Apfelernte.
Beim Barmix. Aber bei der Ernte. Er schüttelt aber, ne, der Schüttler.
Eier.
Was? Baumwollen?
Komisch, sie werden nicht konkreter, wenn sie den Mund nicht öffnen.
Trauben.
Hordenschüttler. Trauben, Wein.
Trauben.
Ja.
Nein, nicht Trauben.
Schrauben.
Hordenschüttler.
Bienenstock. Bienenstock. Schleudern. Stock,
Trauben?
Ja, wenn sie. Trauben nicht, ich reduziere in kleinen Schritten.
Augen.
Augen, ja, genau. Auben.
Hordenschüttler.
Ben.
Uben.
Kartoffelernte.
Nein, aber Gerste oder Mais.
Irgendeine
Gerste,
Art von Ernte.
Hirse? Es geht doch darum, es gibt als was?
Mähdrescher, ja.
Entschuldigt bitte, Pimmel, ich glaube, ich hab's. Bei einem Mähdrescher handelt es sich dabei um ein Schüttelelement, was eine Horde von abzuerntenden, vorher zu mähenden Dingen schüttelt, um die Spreu vom Weizen oder Ähnliches zu trennen.
Nicht Spreu von Weizen,
aber
sondern
was halt da relevant
Korn von
ist.
Der
also ich lasse das mal so gelten, trennt Halm und Restkorn. Ja, ich muss das. Ich muss es gelten lassen. Ich muss es.
Dann aber noch eine Frage.
Wahrscheinlich wird Alexander jetzt sehr böse mit mir sein, aber ich muss es gelten lassen. Allein schon das Wort Mähdrescher war schon gut genug. Also Horde hatte im Mittelhochdeutschen die Bedeutung von Flechtwerk oder Rost, nannte man Horde. Und die Bauern benutzten früher solche Horden, um damit Halm und Restkorn voneinander zu trennen. Heute machen das Mähdrescher, in denen sich ein engmaschiger Rost aus Draht befindet, die sogenannte Horde. Und diese Horde trennt dann eben diesen Halm und Restkorn. Wird geschüttelt, daher Hordenschüttler. Also ich muss das im Prinzip so gelten lassen. Mähdrescher war richtig, mit Halm und Restkorn nicht ganz so, aber...
Ich dachte, ich mach's mal großzügig, um Ihnen eine Chance, Nettigkeit zu geben, damit Sie so... Können Sie mal zeigen,
Also ich muss gelten lassen. Alexander, sehen Sie genauso, hoffe ich jedenfalls. Schicken Sie einfach noch ein paar Fragen ein. Ich sage Ihnen noch mal die Adresse, genial, daneben 50616 Köln. Oder rufen Sie an 01378 1120. E-Mail geht auch fragen@genialdaneben.de. Das war sehr schön heute.
Ihr habt keine mehr?
Vieles gewusst. Ich habe noch genug Fragen, aber wir haben keine Zeit mehr.
Wieso denn?
Weil die Sendung zu Ende ist. Immer wenn es schön ist, müssen wir gehen. Ne?
Was machen die Zuschauer zu Hause? Wir gehen an den Fernseher und machen Klick aus. Was? Habt ihr immer noch angeschaltet? Nein. Ausschalten. Geht raus, etwas spielen. Los. Hm? Oh, hallo.
Dann sagen Sie auch gleich Tschüss.
Tschüss. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. So.